da habe ich dann mit dem Internet angefangen, so Verbraucherelektronik aus Hongkong zu bestellen mit 14. Ich sage ja immer so vermessen, so wir wären das Facebook für Shopping. Jetzt sage ich das so vermessen. Ich hätte es niemals in meinem Leben früher gesagt, aber inzwischen, it's not so unrealistic anymore. Ja? Das klingt so super obvious, aber ich glaube, die meisten Leute benutzen AI nicht genug.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
So, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute habe ich den Fabian Spielberger zu Gast. Und der Fabian, bevor er uns erzählt, was es mit diesem ganzen Deal-Universum, dem Spahn auf sich hat und wie es sein Leben verändert hat, würde ich sagen, erzählt uns der Fabian mal so, wie ist er zu dem ganzen Thema gekommen, wie ging es los und wie wurde aus einem Schulkind zum Schluss ein gestandener Unternehmer, der das bewegt, was er heute bewegt. Fabian, ich übergebe an dich.
Danke dir für die Einladung, Markus. Ich freue mich, hier zu sein. Ich fange von Sankt-Nimmerleins-Tag an,
oder was? Aber sehr gerne. Ich möchte wirklich wissen, was dich dazu gebracht hat, Unternehmer zu werden. Also was so die Prägung auch ist von Elternhaus. Kommt ja aus dem Unternehmer-, Akademikerhaushalt. Ja. Wo kommst du eigentlich her und warum wolltest du denn unbedingt das machen?
Genau, also ich bin in Berlin aufgewachsen, bin hier ganz normal zur Schule gegangen, auch im Unternehmerhaushalt. Also mein Vater war Apotheker, meine Mutter war Apothekerin und haben, solange ich denken kann, immer hart gearbeitet. Ich habe mir das als Berufsbild ehrlich gesagt nie so richtig vorgestellt. Also für mich war mein Vater Apotheker und nicht Unternehmer. Ja. Sozusagen. Ich habe das nicht so richtig oder zumindest in jungen Jahren nicht so richtig verknüpfen können und war eigentlich sehr gut in der Schule, vor allem in Naturwissenschaften, oder es hat mir auch am meisten Spaß gemacht und dachte eigentlich, dass ich so in die Richtung gehen würde. Hab dann hatte das Glück oder das Pech, dass ich zwei größere Brüder hatte. Mhm. Dadurch musste ich nicht zum Wehrdienst. Meine Familie hat schon genug gelitten. Genau, wenn du zwei größere Brüder hattest, dann hatte man sich das soziale Jahr oder damals Zivildienst.
Das ist ja eine Frechheit. Ich hatte nur einen. Deswegen musste ich zum Zivildienst.
Genau, deine Familie hat ja im Zweifel nicht schon zwei Söhne verloren. Okay. Genau, und so war ich dann in der schwierigen Lage, direkt nach der Schule eigentlich wissen zu müssen, was ich eigentlich machen will. Mhm. Und habe dann studiert, und zwar nach meinen Interessen. Gab so einen Studiengang in Würzburg, hieß Nanotechnik. Da wollte so, oder ist die Idee dahinter, ist so ein bisschen Physik mit Chemie, mit Biologie zu verknüpfen. Heute ist es, kennen die meisten den Begriff und irgendwie, ich sag mal so, dann gehst halt irgendwie in die, gehst du zu Intel in die Chipproduktion oder sowas. Oder im Prinzip bist du eigentlich ein spezialisierter Physiker. Das hat mir aber gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich dachte. Vor allem, weil ich gemerkt habe, mir macht es sehr viel Spaß, so viele Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Aber ich muss es nicht bis ins allerletzte Detail dekliniert haben und genau wissen, wie ich es berechne, etc. pp.
Also die letzten 3% lässt du auch gerne liegen?
Absolut. Okay. Also am liebsten würde ich auch die letzten 20% liegen lassen. Und was aber im Studium sehr schwierig war. Aber ich war relativ gut da drin.
Ja.
Also ich glaube, also meine Mitkommilitonen, ich war da eher immer so der Schlechteste, würde ich mal sagen. Aber gut genug, um da durchzukommen. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt dann, eigentlich kann ich es ja, dann kann ich es auch zu Ende machen. Und dann hatte ich halt so 5 Jahre Studiumzeit, wo noch meine Eltern das Studium finanziert haben, wo ich mir ein bisschen Gedanken darüber machen konnte, was ich eigentlich wirklich werden will oder machen will. Und eigentlich hatte ich auch gemerkt, oder das habe ich dann noch nicht so gemerkt, aber im Nachhinein merke ich, dass ich habe immer so kleine selbstständige Tätigkeiten nebenher gemacht. Früh auf dem Schulhof Dinge verkauft oder.
Was denn so? Also ich war ja ein halbes Jahr auf dem Gymnasium, weil ich ja unbedingt Tierarzt werden wollte und bin dann an Latein und ich glaube Kunst und Musik gescheitert. Das ist auch irgendwie verzeihbar, finde ich. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, wir haben ja im Osten von Berlin gewohnt. Ich bin also am Wochenende nach Polen rüber und habe Silvesterknaller eingekauft und habe die dann auf dem Schulhof an meine Kommilitonen verkauft. Ja. Das sollte inzwischen verjährt sein. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt nichts mehr kommt.
Aber man verjähren solche Straftaten.
Genau, das weiß ich nicht genau. Aber auch du hast so kleine Geschäfte auf dem Schulhof gemacht.
Okay. So ähnliche Dinge. Genau, und dann später habe ich so Verbraucherelektronik, oder was heißt erst später, gar nicht so viel später. So, wann haben wir, jetzt weiß ich es gar nicht, genau, mit 14 haben wir das erste Modem zu Hause bekommen.
Mhm.
Und damit hatte ich dann Internet und das war für mich so ein kompletter Gamechanger. Und da habe ich dann mit dem Internet angefangen, so Verbraucherelektronik aus Hongkong zu bestellen. Mit 14.
Mit 14 hast du in Hongkong Elektronik bestellt.
Ja.
Direkt in Hongkong.
Ja, direkt
mit Zoll
in Hongkong.
Und allem drum und dran.
Ja.
Manchmal.
Nein. Manchmal, okay. Genau, je nachdem, wie genau geguckt wurde. Und genau, sowas habe ich dann halt immer gemacht. Dann war
das
dann,
hast du bestellt und verkauft?
Genau.
Dann? Okay, also war wirklich von Anfang an auch mit Gewinnerzielungsabsicht, wie man heute sagen würde. Genau, mit
ja.
14, also es ging wirklich nicht um die eigene Nutzung primär, sondern
doch,
Einkauf,
es ging,
Verkauf.
Es ging eigentlich immer darum, ich kaufe davon 3 oder 4
genau.
Und dann einen kann ich ja dann behalten und die anderen 3 finanzieren dann sozusagen den vierten. Das war so ein bisschen die Idee und war natürlich hochrisikoreich, vor allem, weil man damals gab es halt kein PayPal, da gab es auch keine Suchmaschinen, da gab es kein Google oder sowas, ne? Mhm. Das ist noch pre-Google Times. Und dann hat man halt per Western Union ein paar hundert Euro, später ein paar tausend Euro nach Hongkong geschickt, in der Hoffnung, dass dann vielleicht so 8 bis 12 Wochen später ein Paket an der Tür ankommt. Also das hat viel Spaß gemacht, aber war, ich sag mal so, daraus hätte man jetzt kein Unternehmen bauen können oder so. Dann habe ich mich ziemlich viel mit Pokern beschäftigt, war während des Studiums fleißig am Pokern.
Online-Poker oder in Spiel?
Online-Poker, okay. Genau. Und dann haben auch einige meiner Mitkommilitonen, sind dann Coaches geworden.
Kennen wir heute einen davon?
Nee.
Okay.
Also vielleicht, also wenn jemand selber aktiv ist, so auf PokerStars und Co., dann hat man vielleicht mal ein Training bei dem gemacht, aber eher nicht so. Die sind eher Berufspokerspieler, sage ich mal so, nicht die Bekannten im Fernsehen oder sowas. Und ich hatte dann aber mich so ein bisschen auf diese Refer-Friend-Thematik beschäftigt und hat dann versucht sozusagen, oder ich habe gesehen, wenn man einen Pokerspieler wirbt, der mindestens, ich weiß gar nicht mehr, 100 Euro oder sowas umsetzt, dann kriegst du, sagen wir mal, beispielsweise 50 Euro Werbung. Und dann dachte ich, ist kein Problem. Ich kann ja einfach die 50 Euro meinem Kumpel geben.
Ja.
Ich erkläre ihm kurz, wie Poker funktioniert. Und dann hat er ja instant die 50 Euro die 100 Euro umgesetzt.
Also ganz klassisches Affiliate-Marketing aus den USA eigentlich.
Genau, das war eigentlich Affiliate-Marketing, aber ich habe es auch überhaupt nicht geschaltet, sozusagen, dass es, also an dem Punkt, again, das hatte ja noch nichts mit Unternehmertum zu tun oder so, das war einfach eher so on the side. Und dann ist es aber immer weiter gestiegen und hat auch viel Spaß gemacht, aber dann gab es auch Poker Strategy, die das Ganze dann halt super professionell aufgezogen haben, die genau das gemacht haben, halt eine Pokerschule online zu bringen sozusagen. Und bei mir gab es so eine Anmeldeseite und danach habe ich den PDF geschickt, wie du jetzt genau von A nach B kommst, dass du deine 50 Euro bekommst. Und das war lange nicht so professionell und war auch eher sozusagen darauf abgezielt, du nimmst die 50 Euro mit und dann das war's sozusagen, während Poker Strategy ja wirklich versucht hatte, dir Pokerspielen beizubringen, wie du gewinnst etc. pp.
Also hast du eigentlich Empfehlungen ausgesprochen an Freunde? In erster Linie, damit deine Freunde Geld sparen oder Geld verdienen?
Genau, das war halt zu der Studentenzeit und da sind 50 Euro gern gesehen, sage ich mal so. Und ich würde mal sagen, das hatte ich vielleicht 2 Stunden gekostet oder so und dann 50 Euro netto zu verdienen, 2 Stunden, also für einen Studenten ein sehr guter Stundenlohn, ja.
Und das war so ein bisschen auch der Startschuss für MyDeals, oder?
Ja, so ein bisschen, kann man schon sagen. Also ich habe das, wie gesagt, dann noch nicht so wirklich verknüpft gehabt mit Affiliate-Marketing, aber daraus ist dann auch so mein Interesse daran entstanden, Webseiten zu bauen oder auch damit was zu machen. Und ich war halt so ein totaler Telefon-Fan, ne? Und damals gab es ja hier noch nicht die
du
Smartphones.
Du hast jetzt nicht ernsthaft dein Telefon mit in den Podcast-Raum genommen?
Nee, natürlich.
Ich drehe durch.
Auf Flugmodus.
Okay.
Aber damals waren es halt Feature-Phones, ne? Da ging es noch darum, mein Telefon hat irgendwie ein Farbdisplay oder keine Ahnung, mein Telefon hat ein GPS. Das war dann irgendwie das
Nokia. Oder mein Akku hält eine Woche, ist ja unvorstellbar heutzutage.
Genau. Das waren halt wirklich noch simple Telefone, aber ich wollte halt immer gerne die neuesten haben. Und da gab es halt damals immer noch so Kniffe, zum Beispiel Etelion war so ein typischer Handyvertragsanbieter, wo die Kosten für ein oder zwei Handyverträge über 24 Monate deutlich niedriger waren als der Neupreis des Geräts, der mit diesen Handyverträgen gebündelt war. Und dann habe ich halt immer viele dieser Handyverträge durchgerechnet, wo man das meiste sparen kann. Dann konnte man teilweise irgendwie so 100, 200 Euro pro Vertrag sparen. Und du hast es dir sozusagen in Anführungszeichen noch über 24 Monate finanziert. Und dann dachte ich, oder wurde sehr oft dann auch von Freunden gefragt, so, ey, wieso hast du denn schon wieder ein neues Handy? Wie kann denn das sein? Du studierst doch auch nur. Warum hast du denn alle 3 Monate ein neues Handy? Und meinte ich, ja, so und so geht das. Hab den Leuten das per ICQ erklärt. Und dann dachte ich irgendwann so, eigentlich wäre das auch cool, das auf eine Internetseite sozusagen so gesammelt zu schreiben. Und daraus ist dann MyDeals entstanden und das war auch definitiv nicht die Absicht, ein Unternehmen daraus zu bauen. Ich weiß noch haargenau, ich dachte mir, eines Tages verdiene ich da vielleicht, also wusste ich nicht, wie man mit Internetseiten Geld verdient, aber ich wusste, dass es Leute gibt, die mit Internetseiten Geld verdienen. Also ich wusste auch, das ist ja, wir reden hier pre-Facebook, pre-Twitter, pre-Spotify, pre-pre-pre. Das war nicht so klar, dass man im Internet Geld verdienen kann. Ja. Und dann dachte ich mir so, 300 Euro im Monat. Dann kann ich mir jeden Monat ein neues Handy kaufen. Das wäre doch richtig geil. So, ja. Das war so eins der ersten Ziele, die ich mir gesteckt hatte.
Und dann hast du während des Studiums schon mit MyDeals begonnen?
Genau. Während der Diplomarbeit, ziemlich genau mit dem Start meiner Diplomarbeit, hatte ich dann die erste MyDeals-Seite gebaut. Und dann hatte ich mehr oder minder ein Jahr, wo meine Eltern noch dachten, dass ich studiere. In der Zeit konnte ich dann sozusagen musste ich noch kein Geld verdienen, konnte alles Geld, was ich verdient habe, zur Seite legen. Und das war dann mehr oder minder mein Startkapital. Ja.
Also am Ende des Tages, Trial and Error. Du hast ja viele verschiedene Dinge probiert. Du hast immer versucht, Geschäftsmodelle zu durchblicken. Ja. Ich meine, das ist ja schon, also gerade was du sagst mit den subventionierten Handys durch Handyverträge, das ist auch ein Thema, wo man früher gesagt hat, iPhone kostet 800 Euro, ja, iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe mal den Vertrag durchgerechnet, der kostet 600 Euro, ist ja super. Das ist ja heutzutage schon ein bisschen schwieriger. So eine Deals gibt es ganz selten nur noch oder fast gar nicht mehr.
Fast gar nicht mehr, genau die.
Das heißt, du hast schon immer aus dem Antrieb, selbst für dich und deine Freunde sparen zu wollen, ist eigentlich dieses ganze Sparthema erwachsen. Was ja neben MyDeals auch gab es ja oder gibt es ja immer noch die Urlaubspiraten.
Genau.
Das heißt, wenn du bei Reisen sparen willst, auch da gibt es ja absolute Traumdeals, die ihr dann rausfindet oder die auch kuratiert, teilweise selbst zusammenstellt. Also wenn du in die USA willst, direkt kostet ein Tausender, wenn du über Helsinki fliegst, kostet mal 79 Euro und sowas. Das sind ja schon extrem spannende Deals.
Genau.
In der Touristikindustrie, das war während Corona wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Jetzt ist wahrscheinlich wieder ein bisschen netter. Schub gehörte zu deinem Universum dazu, ne? Also auch eine Cashback-Community. Das heißt, du kaufst einen und bekommst dafür ein Cashback.
Genau.
Sowas wie Payback
für Online-Shopping, sage
ich mal. Genau, Payback für Online-Shopping. Aber das ist auch das ganze Universum, wo du absolut zu Hause bist und wo du, glaube ich, auch in Deutschland ganz weit vorne bist. Alles rund um Deals seid schon ihr. Kannst du bitte nochmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wie ihr das mit dem Burger bei McDonald's gemacht habt, der MyDeals-Burger? Das ist so ein Marketing-Growth-Hack, den finde ich mega und der hat mich total beeindruckt.
Genau, also bei McDonald's gibt es also einmal im Jahr immer eine Möglichkeit, seinen eigenen Burger zusammenzustellen und dann, keine Ahnung, werden die 8 meistgevotetsten Burger zu McDonald's eingeladen und dann testet den eine Jury und der am besten schmeckt, landet da bei McDonald's im Menü. Wir haben halt eine sehr starke Community, die sich extrem stark mit unserem Produkt identifiziert und dann dachten wir als eigentlich so ein bisschen schon kalkuliert, aber auch schon ein bisschen als Gag, dass wir so einen McMyDeals Burger bauen. Haben dann aber auch so eine richtig wilde Zusammensetzung sozusagen gebaut, die Community dazu animiert, für uns zu stimmen.
Was heißt denn wilde Zusammensetzung? Kannst du mal kurz die Zutaten, kannst du die ungefähr noch benennen?
Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich muss sagen, er hat deutlich besser geschmeckt, als man gedacht hätte. Aber der sah schon wild aus auf dem Foto. Also so, dass man
aber
schon
wahrscheinlich hat es so eine Fastfood-Kette auch vor eine Herausforderung gestellt, diesen Burger im Alltag zu bauen gegenüber den Standardprodukten, die sie sonst haben.
Genau. Also das, die machen, ich weiß gar nicht, ob man den dann in allen Filialen kaufen Kern oder so inzwischen.
Er ist mir öfter begegnet, auf jeden Fall in ganz Deutschland.
Ja, und dann haben halt die Community dazu motiviert, dafür zu stimmen und sind auch der meist abgestimmte Burger geworden. Und es wurde auch überall bei McDonald's und so beworben, hier stimmt dafür und dann auf Platz 1. Ich glaube, wir waren auf Platz 1 oder auf Platz 2. Andere waren dann zum Beispiel von Crow, dem Rapper.
Ja.
Dann gab es noch so ein paar YouTuber, die mit dabei waren. Aber das war noch auch so vor dem ganz, ganz großen Social-Media-Boom. Ja. Und dann waren wir da im Finale, ich glaube, 3-4 Mal oder so inzwischen auch. In Österreich haben wir gewonnen. In Deutschland haben wir nie gewonnen oder ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir wir durften ihn auf jeden Fall nie McMyDeals nennen. Hatte ich auch so mit der Produzentin gedacht, was denn jetzt hier der Unterschied, ob der Crow Burger Crow heißt, das ist auch eine Marke.
Ja.
Aber gut, so sind sie halt.
Und vom Universum, von der Größe, ich meine, das wird ja ganz, ganz oft belächelt. Jeder in Deutschland kennt die Filme aus den USA, wo Leute so Coupons ausschneiden aus irgendwelchen Heften. Bei MyDeals gibt es ja einige Offline-Deals, aber auch vor allem viele Online-Deals. Ne? Wie viele Besucher hat so eine Seite im Monat, so eine MyDeals? Wie viele Leute wollen sparen jeden Monat?
Genau, also in Deutschland reden wir so von etwa 8 Millionen pro Monat. Und das sind wirkliche Uniques, also nicht irgendwie...
Also wenn alle die fünfmal im Monat wiederkommen, dann wird es nur einmal gezählt. Korrekt. Also ein uniker User. Ihr erreicht 8 Millionen Menschen in Deutschland jeden Monat.
Genau, und auch der große Unterschied zu uns ist noch, die Community ist sehr, sehr sticky. Das heißt, also man rechnet so in MAU zu DAU Ratio, also monatlich Aktive zu täglich Aktiven, und das ist fast ein Drittel. Also das ist ein sehr, sehr sticky Produkt, ja. Zusätzlich auch noch dazu. Wie gesagt, das sind jetzt nicht irgendwelche, alle Unternehmen schmeißen immer irgendwelche Riesenzahlen um sich. Das sind von Google Analytics 8 Millionen Unique User. Das ist schon eine Menge. Ja.
Das ist definitiv eine Menge. Man muss auch sagen, mein Gefühl ist es, oder so haben wir uns ja auch kennengelernt, also ich habe den Fabian mal kennengelernt, weil mir gesagt wurde, es gibt in Berlin einen Studenten, der ist ein super Affiliate. Und wenn man selber ein Affiliate-Netzwerk hat, so wie wir, dann möchte man die ja kennenlernen und glaubt gar nicht daran, dass es die gibt, diese Wale. Und dann bin ich auf MyDeals gestoßen, habe mir die Seite angeguckt, wir haben ja früher auch viel Suchmaschinenoptimierung und Co. gemacht. Und das war schon mehr als beeindruckend, was aber eigentlich am allerbeeindruckendsten ist. Und ich glaube, es ist auch etwas, was man jemandem mitgeben kann, der eine Marke aufbauen will. Du hast ja auf dem Weg zu MyDeals heute, oder das macht ihr sogar heute noch, ihr lasst ja auch Geld liegen, wenn es nicht der beste Deal ist. Und das Absolut. Ist wirklich etwas, ich glaube, das ist auch so, warum hat Steve Jobs quasi Apple gebaut? Er wollte das beste Produkt bauen, ob es jetzt die beste Kamera hat oder nicht, war gar nicht das Thema. Es sollte das most convenient Produkt sein.
Ja.
Und so ist es bei MyDeals auch. Das heißt, du kannst natürlich den Sonnenschirm überall kaufen für 99 Euro. Und es gibt bei dem einen Shop für euch 5% Commission, bei dem anderen 10. Aber wenn irgendein Shop den für 95 Euro hat, und das ist für den User der beste Deal und ihr erhaltet keine Provision darauf, wenn ihr das anzeigt, dann haut ihr trotzdem den besten Deal für den User raus.
Ja.
Und deswegen seid ihr da, wo ihr seid. Die Redaktion ist bei euch wirklich die Hausmacht. Ne?
Ja, also wir sagen ja ganz oft, wir haben eigentlich kein Marketingbudget, wir geben eigentlich nichts im Marketing aus. Aber die Realität ist eigentlich, wir geben extrem viel Geld im Marketing aus. Extrem viel Geld.
Was ihr liegen lasst.
Indem wir eben auf Geld verzichten auch. Also wie oft kommen große Marken auf uns zu und sagen, komm, machen wir einfach so, gibt's nochmal 50.000, 100.000 extra. Machen wir nicht. Makes no sense. So, wir wollen das, ich mache das jetzt seit 17 Jahren, ich würde es auch gerne noch dass die Seite auch noch in weiteren 17 Jahren oder von mir aus auch in 30 Jahren noch gibt. Und wenn du das halt machst, dann mag das heute funktionieren, aber du und danach wird dir auch nicht die Welt um die Ohren fliegen. Ja, das kann man machen, aber dann fängt es halt an, also dann ist das Wachstum vorbei, dann geht es langsam runter. Ja. Und ich glaube, wir haben noch gut Wachstum vor uns.
Ja.
Und ich würde auch gerne halt, ich denke ganz stark immer, ich glaube, so eine der wichtigsten Dinge, die wir uns aufgebaut haben, ist Vertrauen. Vertrauen mit dem Verbraucher. Und mit Vertrauen ist es wie in der Beziehung. Das baut man sich ganz, 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 ganz langsam auf. Und man macht einen Fehler, dann geht es ganz schnell runter. Und dann muss man es ganz langsam wieder aufbauen. Ich sage trotzdem in der Firma, es ist ganz wichtig, dass wir Fehler machen. Aber wir müssen uns bewusst sein, was hier passiert. Jedes Mal, wenn wir einen Fehler machen, bezahlen wir mit Vertrauen. Mhm.
Die härteste Währung.
Ja, und das Problem ist, es dauert einfach lang, die wieder aufzubauen. Man denkt heute, okay, ich habe nur, weiß ich nicht, nur in Anführungszeichen 50.000 Euro damit verloren. Nee, in Zukunft hat jeder Deal 0,1% weniger Conversion.
Ja.
Jeder einzelne Deal auf der Plattform, nicht nur dieser eine. Und deswegen ist es zwar wichtig, Fehler zu machen, aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann müssen wir daraus lernen. Sonst wird es schwer.
Ja, wir merken ja, du bist, das ist ja Passion von dir, dieses Sparen, dieses auch Community, den besten Deal finden, das steckt dir ja im Blut irgendwie. Jetzt ist quasi Fabian Spielberger vom Schulhof Kleinkriminellen ja zum Unternehmer geworden mit diesen drei großen Unternehmen. Ich glaube, ihr wart in Summe 500, 600 Mitarbeiter, hätte ich jetzt geschätzt, in der Spitzenzeit.
1400 oder so.
1400, Gottes Willen, wie peinlich. Keine Hausaufgaben gemacht vorher. Das gibt wieder Ärger mit meinem Produzenten.
Es ist schwer auch zu überblicken. Ich schreibe auch nicht alles auf LinkedIn und so.
Ja, genau, du bist da auch sehr zurückhaltend. Jetzt hast du trotzdem vor ein, zwei Jahren ja eine Entscheidung getroffen, was wird aus deinem alleinigen Vermächtnis, ja, wo du ganz oft ja mindestens Hauptgesellschafter warst und ihr habt ja ein paar Dinge verändert. Warum hast du das gemacht? Und ich sage ja immer, ich möchte für mich die nächsten 5 bis 10 Jahre den besten Ritt haben. Wenn mir den Partner ermöglichen könnte, können wir darüber reden. Jetzt hast du scheinbar diesen Partner gefunden. Was hat sich bei euch verändert und was ist jetzt aktuell der breite Reifen, den du fährst?
Genau, also ich habe in Anführungszeichen Hauptfirma oder in der Firma, wo ich als Geschäftsführer auch operativ tätig bin und nicht nur als leitender Gesellschafter sozusagen.
Das war Pepper.
Ne? Genau, Pepper. Und Pepper ist das MyDeals Geschäftsmodell international mit der Global Savings Group zusammengeführt. Wir sind, also die ehemaligen Pepper-Gesellschafter sind jetzt die größten Gesellschafter in der Global Savings Group geworden und haben sozusagen so verschiedene Geschäftsmodelle in eine Gruppe gerollt. Und die, ich sag mal so, die unternehmerische Entscheidung dahinter ist so ein bisschen einmal Downside Protection. Je mehr Geschäftsmodelle man hat, desto verteidigbarer ist der Markt, desto kräftiger ist man gemeinsam und so. Also sowohl so ein bisschen Downside Protection als auch in der Größe hat man natürlich mehr Opportunities oder Opportunitäten, um bessere Deals auszuhandeln, größere Schlagkraft zu haben, etc. pp. Also sowohl auf der Downside als auch auf der Upside hat es viel Sinn gemacht. Dann, du hast schon ein paar von den Unternehmen angesprochen. Viele von diesen Unternehmen oder von der Art des Unternehmens habe ich selber vorher auch gemacht. Dann haben mich viele gefragt, so, warum habe ich das nicht eigentlich vorher mit einfach den anderen Firmen gemacht? Meine Antwort darauf war immer, dann hätte ich die gleichen Probleme wie heute, nur größer.
Genau.
Weil alle Firmen, die ich gemacht habe oder wo ich stark involviert war, haben eine sehr ähnliche DNA, ähnliche Werte, ähnlicher Schlag von Mitarbeiter, der da arbeitet. Und dadurch, das klingt jetzt so blöd, aber hast du halt weniger Synergien. Ich merke jetzt auch, ich dachte immer so, ja, keine Ahnung, wie schlimm kann das schon sein, dass 12 Monate haben wir uns alle easy eingegroovt. Nee, das rumpelt schon richtig hart teilweise. Und aber es ist halt auch gut. Also nur weil es bequem und angenehm ist, heißt das nicht immer zwangsläufig, dass es den besten Output liefert.
Ja, ich muss auch sagen, also mein eigener Anspruch ist ja immer, ich möchte mich weiterentwickeln. Und wir hatten ja auch mal eine Gutscheinseite, gutscheine.de, waren ja mal irgendwie so ein bisschen Wettbewerber zumindest auch und haben die dann an RTL verkauft. Marktteilnehmer, genau. Und haben die dann an RTL verkauft. Wir haben definitiv zu früh verkauft. Wir haben nicht das beste Geld bekommen, was man hätte bekommen können. Also es war viel zu wenig, 3, 4, 5 Jahre später. Das ist es aber eigentlich immer. Ich wollte unbedingt schauen, wie es ist, eine Firma zu verkaufen an einen großen Konzern, wie es ist, dann die TV-Reichweite dieses Konzerns und vielleicht auch die Linkstruktur und alles, was mit so einem großen Partner einhergeht, mal selber zu erleben. Also können Sie meinen Weg deutlich beschleunigen als Unternehmer und lasse ich irgendetwas liegen, was ich selber nicht machen könnte. Und das hat mich so ein bisschen frei gemacht. Ich hätte ein bisschen länger bei Rocket Internet bleiben sollen, einfach auch, um auch selber zu erfahren, wie ist es, mit Fremdgeld Unternehmen aufzubauen und sich die Fehler von anderen bezahlen zu lassen. Das habe ich immer nicht gemacht. Einer der teuersten Preise war quasi, sein Unternehmen zu früh an RTL zu verkaufen. Ich war dann trotzdem aber 6 Jahre da und habe dann für mich die Metriken verstanden, wie konvertiere ich TV-Traffic in User und Umsatz und Geld und macht das Sinn oder nicht und kann quasi für mich selber das TV-Thema an Haken setzen. Jetzt standst du wahrscheinlich mit der Unternehmensgröße ja auch, ihr habt dann die ersten eigenen Deals gemacht, auch mal so ein bisschen M&A, ne? Habt euch irgendwie in Frankreich eine Firma dazugenommen, habt gemerged, habt den Anteile gegeben, dann gibst du ja auch mal ein bisschen was weg.
Ja.
Und jetzt bist du ja mit einem Partner zusammen, in dessen DNA ja M&A ist, in dessen DNA auch ist, mit Geld zu arbeiten.
Ja.
Und vielleicht war ja auch so ein bisschen der Gedanke bei dir, das möchte ich unbedingt kennenlernen, das muss ich zwangsläufig mit 100% meines eigenen Geldes auf dem Niveau sein.
Ja.
Also ihr habt ja auch Firepower jetzt zusammen.
Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das war zumindest für mich nicht so der treibende Faktor. Also ein klarer treibender Faktor war auf jeden Fall so der Traum des Börsengangs. So. Dafür.
Okay, das ist ja auch ein echt großer Traum, ne? Ja. Für so jemanden aus dem Mittelstand, für einen Unternehmer.
Ja, auch unvorstellbar, definitiv. Und im Nachhinein auch eigentlich Quatsch. Aber das war auf jeden Fall so mit einer der Treiber, der mich überhaupt in die Gespräche sozusagen gebracht hatte. Zu der Zeit, Börsenbewertung war absolut wahnsinnig. Du bist ja auch voll drin, du weißt das ja als Unternehmer. Man hat so eine Vorstellung, was man selber denkt, was das Unternehmen wert ist.
Ja.
Dann gibt es eine Vorstellung, oder dann haben Käufer eine Vorstellung von dem, was ein Unternehmen wert ist. Und dann gibt es halt noch die Börse. Da kann man halt relativ transparent gucken, wie Unternehmen so bewertet werden. Und da gab es halt eine Zeit, wo diese Bewertungen sehr, sehr, sehr hoch waren. Und dann denkt man sich so, puh, das ist schon sehr interessant. Und dann hast du halt die Möglichkeit an der Börse ja auch, kannst ja nur, sagen wir mal, wenn die Bewertungen verrückt sind, dann reicht es ja auch, wenn man 10% vielleicht mal verkauft und hat trotzdem so viel, wie man selber denkt, dass vielleicht 100% der Firma wert werden.
Ja, so ein bisschen Sicherheitsbedürfnis bleibt, ne?
Also total hat man ja immer, man hat ja immer Angst.
Oder das, ich. Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe dich immer als sehr zurückhaltenden Unternehmer kennengelernt, ne? Ja. Auch der für sich selber viele Entscheidungen getroffen hat und gar nicht öffentlichkeitswirksam. Deswegen war es auch so schwer zu überblicken, welche Firmen gehören überhaupt dazu mit wie vielen Mitarbeitern. Aber ich glaube, spätestens, wenn so soziale Verantwortung, ob für eigene Kinder, einen Partner, die Eltern dazukommt, das war so bei mir der Moment, wo ich auch gesagt habe, okay, du kannst jetzt nicht immer volles Risiko gehen, weil ja Unternehmer schon vom Typus her dazu neigen, echt Risiken einzugehen.
Ja, aber also das war, würde ich sagen, nicht so zwangsläufig der Treiber. Und mein Sicherheitsbedürfnis ist definitiv gegeben, würde ich sagen.
Aus einer Apothekerfamilie hätte ich jetzt auch gesagt, von der Prägung her, solides kaufmännisches Business, sehr
genau,
sicheres
genau.
Business.
Genau, also ich würde auch sagen, wir haben immer sehr deutsch gehaushaltet sozusagen, immer sichergestellt, dass wir auch Gewinn machen. Wenn wir Verluste machen, dann sicherstellen, dass wir im nächsten Jahr keine Verluste mehr machen. Wenn wir Fehler machen, sicherstellen, dass die Fehler ausgebügelt werden und nicht jahrelang noch mitgeschleppt werden. Aber ich habe mich immer eigentlich relativ wohl gefühlt schon, ich habe das vorhin im Vorgespräch zu dir gesagt, so auf einen selber zu wetten, finde ich schon immer eigentlich sehr gut, weil, also ich sag mal so, wenn jetzt die Börse 8% pro Jahr liefert, ich traue mir schon zu, mehr als 8% Wachstum herzustellen.
Das sollte eigentlich die sicherste Wette der Welt sein. Und wenn man das sagt über sich selbst, finde ich, auf sich selbst zu wetten, ist die beste Wette. Dann ist man als Unternehmer auch, finde ich, ganz oft angekommen und in sich selbst ruhend und hat vielleicht auch seinen Fit irgendwann entdeckt, ne? Den man so im Leben hat und als Unternehmer.
Ja, also klar, ich glaube, wir alle haben so Regrets im Leben, wie du gesagt hast, irgendwie zu früh verkauft oder dies oder jenes oder keine Ahnung, oh, ich hätte da investieren können, ich hätte dort investieren können. Das haben wir, glaube ich, alle zu Genüge, aber irgendwann, oder ich finde so, ich bin so am Punkt, wo ich eigentlich ziemlich zufrieden bin mit allem.
Erstmal Glückwunsch dazu, finde ich super. Sind auch genau die Menschen, die ich hier gerne einlade, die in sich ruhen und gerne auch weitergeben. Ist auch ein schönes Thema und eine schöne Überleitung. Wie ist heute dein Alltag? Du hast ja die Unternehmen immer, hast ja gesagt, immer so gleiches Schema. Ich kann mich erinnern an so ein Gespräch, muss 10 Jahre her sein, wo du zu mir gesagt hast, ich habe noch nicht mal einen Assistenten. Da waren es aber schon etliche 100 Mitarbeiter und eine Assistentin. Wie machst du das heute? Wie gibst du Verantwortung ab? Oder schaffst du es überhaupt heute, Verantwortung abzugeben? Und auch, wie gibst du Wissen weiter? Wie stellst du dir auch selber vor, wie du jetzt in dieser Lebensphase, in der du bist? Also ich gucke dich so an, ich schätze, du bist so um die 40, Pi mal Daumen. Ja,
41.
Wie geht's ab jetzt weiter? Was macht dir heute als Unternehmer am meisten Spaß? Weil du hast ja eigentlich, das ist bei mir übrigens total ähnlich, ne? Auf dem Schulhof Sachen verkauft und so. Ich war immer sehr, sehr unternehmerisch unterwegs. Wie ist es jetzt gerade in der Phase? Und wie stellst du dir auch dein unternehmerisches Handeln in den nächsten Jahren vor?
Ich habe weiterhin keine Assistenz. Ich mache die Dinge, die ich mache, eigentlich gerne selber. Ich versuche immer top, keine Ahnung, wenn man es jetzt zweite Riege nennt sozusagen, also die Leute, das Team, was hinter mir steht und viel von dem Erfolg sozusagen eigentlich verursacht hat, eigentlich viel in die zu investieren und am besten arbeitet man mit mir, wenn man sehr selbstständig ist und viele Dinge selber erreichen will, verantwortungsbewusst ist, unternehmerisch tätig, also auch ein unternehmerisches Gefühl hat. Ich versuche den Leuten übertrieben viel Verantwortung von Tag 1 zu geben. Mhm. Manche Leute kommen damit super klar und lieben das, und für andere ist es ein bisschen schwerer, die dann vielleicht, weiß ich nicht, mehr Guidance wollen oder mehr Anleitung oder so. Das versuche ich dann zu einem gewissen Maße auch immer noch zu ermöglichen. Aber eigentlich ist schon immer das Ziel, dass wenn jemand anders Verantwortung für einen gewissen Bereich übernimmt, dass ich dann da noch Impulse liefern kann, aber eigentlich die Person das vollumfänglich inklusive allen Höhen und Tiefen sozusagen von mir übernimmt. Und das heißt nicht, dass ich dann weg bin und dass ich dann nichts mehr spüre, wenn irgendwie Marketing gerade scheiße läuft oder was weiß ich. Dann bin ich trotzdem mit dabei und, keine Ahnung, überlege mit dem Team, was man machen kann. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht loslassen könnte. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wenn ich dann loslasse, am besten 100%. Und wenn ich dann merke, okay, es funktioniert nicht, dann ziehe ich es auch relativ schnell wieder zu mir zurück und versuche mal irgendwie andere Lösungen zu finden.
Ja, ich sag den Kollegen hier bei uns immer, jeden Job, der hier gemacht wird, den habe irgendwann mal ich gemacht. Also ja. ich spüre den, ich fühle den erst Teil meiner DNA. Ja. Sehe ich aber auch so, gibt den Leuten Verantwortung, gern auch denen, die Verantwortung natürlich übernehmen wollen. Dann kann ich mir vorstellen, dass es in eurem Unternehmen auch so aussieht, dass du sehr, sehr erfahrene Mitarbeiter hast, die viele Jahre bei dir sind. Total. Und das auch das Kernkapital eigentlich eurer Firma ist.
Ja, ich habe Leute da, die sind 17 Jahre in der Firma. Wir haben viele Leute, die länger als 10 Jahre da sind. Ich habe auch noch eine Zeit lang natürlich, wir sind innerhalb von 3 Jahren von 40 auf 300 irgendwas gewachsen oder so. Da gab es halt eine Zeit, wo man extrem viel geheiert hat, und dann dachte man immer, oh, ich brauche noch erfahrenere Mitarbeiter, und dieses coole Unternehmen muss ja bestimmt viel bessere haben als wir, weil das hat ja so einen coolen Namen und so weiter und so fort. Hab stark extern geheiert und bin sehr entgeistert worden, weil teilweise gerade diese, ich sag mal, viele Unternehmen, die viel in der Presse sind, die heiern nach Budget. So, hey, wir haben hier geplant, wir stellen 10 Marketing-Manager ein, 5 Key-Account-Manager, dies, das. Die werden dann einfach geheiert. Ja. Und der Auswahlprozess, da gibt es kein fachliches Job-Interview. Im schlimmsten Fall macht das Interview vielleicht nur HR oder jemand Fachfremdes. Ja, jemand Fachfremdes entscheidet dann darüber, wie diese Abteilung geleitet wird. Und das ist ja dann, das ist wie der blinde Affe, der auf die Dartscheibe wirft. Vielleicht hat man Glück, vielleicht hat man Pech. Und ich war entgeistert, wie selbst bei den größten Unternehmen der Welt, Google, Amazon etc. pp., teilweise echt Mitarbeiter landen oder die dann danach, das klingt super hardcore, aber die sind versaut für die normale Arbeitswelt. Und für die ist es super schwierig, die brauchen diese riesigen Hebel, die man sich in einem normalen Unternehmen erstmal bauen muss. Und wo man auch 10 Hebel bedienen kann und die vielleicht in der Vergangenheit nur einen Hebel bedient haben. Und natürlich, das sind tolle Firmen und die Leute verdienen super Geld und keine Frage. Aber für jemanden, der Antrieb hat, der viel bewegen will, der noch stark wachsen will, ist es nicht der richtige Ort. Du hast gar nicht die Möglichkeiten. Du bist in so einem kleinen, ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber wir hatten beispielsweise eine im Interview für die kommerzielle Geschäftsführerrolle. Und ich habe gedrillt, was hast du eigentlich gemacht? Was hast du in diesen 4 Jahren Tech-Konzern gemacht? Und es kam eigentlich raus, er hat eigentlich einen einzigen Vertrag verhandelt und geclosed. So, und dann
Das kann eine halbe Milliarde wert sein,
genau,
für das den, ist, aber nicht für dich.
Genau, das ist vielleicht im Sinne von Google oder Amazon oder wem auch immer, kann sich das immer noch lohnen, aber in einem normaleren, in Anführungszeichen, Umfeld macht das einfach keinen Sinn. Und selbst dann denke ich mir so, hey, du hättest auch 10 Verträge verhandeln können, hättest immer sagen können, ich habe hier noch Capacity. So, warum hast du nicht nach mehr gepusht?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Wir stecken halt immer ganz doll tief in unserem Game drin. Wir sind sehr, sehr operativ. Also jedenfalls du, glaube ich, auch immer noch. Ich auch noch. Und wenn du dir denn mal jemanden von außerhalb holst, weil du denkst, ey, der war dort, der muss ja mega sein, der ist genau auf deinem Thema, das kann der nicht, weil ihm die ganze Vorgeschichte fehlt.
Ja.
Wir hatten ja
der
auch
Kontext.
Mal, genau, wir haben ja auch mal einen sehr, sehr guten Geschäftsführer geheiert und der ist Weltklasse, wenn es um die Führung von großen Verlagen geht. Aber wenn du hier in so einem mittelständischen Unternehmen antrittst mit 60 Leuten und sagst, boah, die Präsentation, die könnten wir alle mal überarbeiten, ich habe da eine Agentur, die macht das für 2000 Euro und dann denkst du so, es geht nicht mal um die 2000 Euro, es geht darum, dass du ein Marketing-Team hast, dass du damit jedem vor den Kopf stößt in diesem Marketing-Team und auf einmal versuchst du zu kitten und Co. Also er will schnell entscheiden, er will wie ein Konzerner entscheiden, das ist auch total richtig in einem Konzern, aber in einem mittelständischen Unternehmen musst du erstmal ankommen und das führt eben bei uns zum Beispiel dazu, dass ein Drittel unserer Belegschaft mal Azubis bei uns waren oder Azubis sind. So funktionieren wir seit 20 Jahren.
Ja, das ist super. Also ich habe auch viel mehr interne Promotions zu schätzen gelernt. Du weißt genau, was du erwarten kannst, du weißt genau, wo die Stärken, wo die Schwächen sind, du kannst offen mit dem Kollegen und Kolleginnen darüber reden, hey, wir wollen dir diese und jene Rolle geben, du musst aber hier und da noch wachsen, schau bitte darauf, dass du dich da weiterentwickeln kannst und du weißt genau, womit du rechnen kannst. Das bedeutet nicht, natürlich müssen wir weiterhin extern hiren, und natürlich versuchen wir, die allerbesten Leute zu finden, aber der CV sagt nicht viel über allerbesten Leute aus. Was absolut essentiell ist, ist ein super Hiring-Prozess. Technische Interviews, wirklich, was sind die Skills? Und danach ist auch noch wichtig, wie sind die Werte dieses Mitarbeiters? Passt der zum Unternehmen? Auch das ist super wichtig. Sonst hirest du jemanden, hast so große Erwartungen und kommt die Person rein und du merkst so, oh, shit, der, weiß ich nicht, vereinfacht ist, Rassist oder so. Mhm. Okay, der muss leider wieder gehen und zwar morgen.
Ja.
Das ist, hast du Zeit verschwendet, ja.
Was glaubst du, sind die Stärken, die dich ausmachen, die dich auch dazu quasi befähigt haben, das Unternehmen so zu bauen? Also ich würde jetzt aus unserem Gespräch nehmen, du bist nicht der konfrontativste Typ der Welt. Genau, du bist eher jemand, der Wissen, glaube ich, ganz stark aufsaugt und auch mit Wissen agiert und arbeitet. Was sind denn so deine Stärken und deine Schwächen im Alltag, wo du auch sagst, da habe ich mir vielleicht auch jemanden an die Seite geholt, der das ausgleicht?
Also ich glaube, Stärke liegen so vor allem in Produkt, Verbraucherverständnis, Marketing.
Zahlen, naturwissenschaftliches Interesse, ne?
Stark wahrscheinlich auch, ja, genau. Das sind schon so wirklich die Themen, wo ich glaube, wo wir oder wo ich dann auch vielleicht ein größeres Wissen habe oder ein sehr gutes Verständnis, glaube ich. So ist gar nicht das Wissen. Es gibt so viele Leute, die wissen mehr, aber ich habe einen sehr gutes Bauchgefühl dafür, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Du denkst den Zusammenhang weiter.
Genau, genau. Wieder so ein bisschen, ich habe, glaube ich, sehr guten Kontext für, warum ist das für Leute wichtig oder wie reagieren die Leute da drauf, mit welchem Zusammenhang. Und darauf investiere ich auch ziemlich viel in meiner privaten Zeit sozusagen. Also zum Beispiel ist mir super wichtig, dass ich Popkultur verstehe. Was interessiert die Leute heutzutage? Weil ich glaube, das ist essentiell, um Marketing zu verstehen.
Ja.
Wenn man es selber nicht nutzt, wenn man es nicht versteht, dann kann man darin nicht exzellent sein. Und genau, Schwächen würde ich sagen, obwohl ich glaube ich gut in, na, wahrscheinlich so, die größte Schwäche war sicherlich Sales. Also A, weil es einfach nicht so in meinem Naturell liegt und B, weil ich auch immer schon so ein bisschen so beeinflusst war. Ich dachte mir immer, hey, wenn wir einfach groß genug werden, dann kommen die alle angekrochen und klopfen an eine Tür und wollen unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Aber wenn man denen vorher irgendwie 10-mal den Hörer ins Gesicht gehauen hat, dann ist es leider nicht so. Ja? Dann nicht jeder ist ein kühler Rechner, sondern ganz oft geht es dann doch darum, auch irgendwie emotional abgeholt zu werden oder eine soziale Verknüpfung zu haben. Und das würde ich sagen, das haben wir halt jahrelang sträflich vernachlässigt. Also ich glaube, eine ganz witzige Zahl aus der Vergangenheit dazu war, wir waren, glaube ich, so knapp 100 Leute und 1,5 Personen in Sales. Ja? Und eine davon kennst du, glaube ich, auch noch, Carola, ganz liebe Grüße.
Ja.
Und die andere halbe Stelle war Lee, die ist auch immer noch mit dabei, auch wahrscheinlich 15 Jahre plus jetzt schon. Und klar, wenn du, da waren wir schon riesig, ja, da hatten wir schon richtig Traffic, da haben die Leute jeden Tag angerufen und wir haben eigentlich nur den Hörer abgenommen und gesagt, ja, das ist sehr schön, aber wir haben leider keine Zeit, um mit euch zu reden. Dankeschön.
Und so vom Unternehmer-Mindset, also ist es so, dass du morgens aufstehst und auch jeden Tag Bock darauf hast, seit 30 Jahren, was du machst?
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, genau. Wie funktioniert denn das? Also ich bin ja wirklich so, ich wache morgens auf, freue mich unglaublich, dass ich überhaupt aufgewacht bin. Also ich funktioniere ja ganz einfach. Dass die Kinder gesund sind, dass das Auto einigermaßen vollgetankt ist und der Strom bezahlt ist und dann fahre ich los und fahre in meine Firma. Damit ist mein Tag, der beginnt echt cool. Aber wie ist das bei dir?
Also bei mir ist es eine crazy Achterbahnfahrt, würde ich sagen. Also ich kann das definitiv so beschreiben, dass es immer wieder Phasen gibt, wo ich überhaupt gar keinen Bock mehr habe. Am liebsten alles hinschmeißen würde, mich super ärgere, warum dies und jenes nicht so ist und warum sind die so unrational und warum, keine Ahnung, können Mitarbeiter sein oder Partner. Und dann sind es manchmal Wochen, manchmal Monate, wo ich mich durchzerre und dann gibt es wieder andere Monate, wo ich so denke, so, oh, crazy eigentlich. Also ich sage ja immer so vermessen, so, wir wären das Facebook für Shopping. Jetzt sage ich das so vermessen. Ich hätte es niemals in meinem Leben früher gesagt, aber inzwischen, it's not so unrealistic anymore. Ja? Es besteht zumindest eine Chance, dahin zu kommen. Und ja, das ist halt krass motivierend und macht dann richtig Bock. Und dann gibt es halt so Wochen und Monate, wo gefühlt einfach eine Sache nach der anderen richtig läuft. Und das ist halt krass motivierend.
Und deswegen hast du es ja auch gemacht. Also im Endeffekt hast du ja von einem kleinen Unternehmen zu einem mittelgroßen, großen Unternehmen hochgetradet. Und jetzt hast du quasi deine Unternehmensanteile etwas verwässert, um wirklich auch die Chance zu haben auf etwas richtig Großes. Ja. Also du hast dir damit auch ein sehr gutes Team ja zusammengestellt, die hast du ja dazu bekommen, die sind auch Anteilseigner,
ja,
und arbeitest jetzt an der großen Vision. Und ich glaube, das ist etwas, was im Mittelstand oder den meisten Unternehmern halt echt oft fehlt, entweder das eigene Risiko, Firmen dazu zu kaufen oder auch durch quasi anorganisch zu wachsen oder eben auch zu sagen, ich vertraue jetzt auch mal jemand anderem und glaube, dass wir zusammen einfach wirklich stärker sind, obwohl vielleicht jeder einen ganz eigenen Lebensplan hat und eine ganz andere Herkunft, andere Stärken auch.
Ja, das Wahnsinnige daran ist ja eigentlich, also die große Schwierigkeit sind die Unternehmensanteile, die halt fix sind. Und wenn die einmal abgegeben sind, dann kommen die halt auch nicht mehr so leicht zurück. Ja. Und ich kann das schon sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, warum da manche Familienunternehmen so da dran beharren. Und ich bin inzwischen, denke ich mir oft auch, also eine Überlegung, will man vielleicht eigentlich sowas nochmal aufbauen? So, weiß ich nicht, vielleicht so Robert Bosch Stiftung zum Beispiel, finde ich ein super spannendes Vorbild, was so partiell oder eigentlich Mitarbeiter-owned ist, ein Unternehmen, was einen selber überlebt, x-fach und idealerweise für immer existiert, sozusagen. Ja. Aber es ist halt sehr schwierig, das zu abstrahieren. Man hat immer mit Menschen zu tun und leider ändern wir ab und zu unsere Meinungen und Gedankengänge und was man vielleicht vor 5 Jahren ausgemacht hat, ist dann auf einmal nicht mehr so präsent. Oder es kann auch einfach sein, die Lebensumstände ändern sich.
Ja.
Man hat einen Schicksalsschlag und dann ist es schwer, das zu lösen. Deswegen sind die Unternehmensanteile sind schon wirklich ein echt schwieriger Punkt.
Ich glaube auch, je erfolgreicher du für dich alleine warst, also auch wenn du sagst, vielleicht habe ich jetzt auch schon ein bisschen Geld hinter die Firewall gebracht, kannst du so ein bisschen anfangen, strategische Entscheidungen zu fällen. Also ich hab irgendwann festgestellt für mich, ich muss mir die Frage beantworten, für wen fahre ich in das Rennen? Und ich bin so ein Typ, ich sehe mich nicht in der Verantwortung, jetzt für Generational Wealth zu sorgen, dass meine Kinder und Kindeskinder, sondern das ist mein Rennen. Und Markus ist exakt so, wie Markus dieses Rennen gefahren hat. Also ich fahre das alles für mich. Ich brauche bei Weitem nicht das Geld, was ich verdiene, sondern ich investiere gern wieder. Ich habe, das ist irgendwie so ein, das ist ein, wie so eine sportliche Herausforderung für mich, Unternehmer zu sein. Das gibt mir aber ganz viel Selbstbewusstsein, durch den Tag zu gehen und eben auch Entscheidungen zu treffen in einer ganz anderen Art und Weise.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Deswegen glaube ich auch, dass du nach 20 Jahren konntest du dann einfach auch so ein bisschen loslassen und konntest sagen, das ist jetzt nochmal die ganz große Wette. Aber vielleicht zur Not, auch wenn die nicht aufgeht, dann geht es trotzdem weiter und dann war es trotzdem ein Mega-Rennen für mich.
Ja, also beschweren oder so würde ich mich nie im Leben, egal was jetzt passiert. Und bei mir ist es genauso, das ist sportlicher Ehrgeiz. Ich habe mich ganz lange damit mal beschäftigt, weil ich arbeite wirklich viel. 60, 70 Stunden sind jetzt keine Seltenheit. Teilweise halt vielleicht auch mal über den Punkt, wo es vielleicht gesund ist oder nicht. Und dann habe ich mich sehr lange damit beschäftigt, warum mache ich das? So, warum mache ich das eigentlich? Bin ich so geldgetrieben? Und ich hatte die Befürchtung, dass es das Geld ist. Habe dann aber für mich später dann rausgefunden, dass es eher der Ehrgeiz ist, dass es der sportliche Ehrgeiz ist, besser zu sein, den Markt zu schlagen, schlauer zu sein, hier nochmal ein bisschen was zu drehen, dass das ist, was mich sozusagen antreibt und was mich so getrieben macht.
Was mit dem Thema Niederlagen? Also ich würde sagen, im Durchschnitt gab es jetzt nicht ohne Ende viel, das lief ja ganz gut. Ja.
Ja.
So erstmal, obviously, ja. Wenn es so etwas gibt oder mal einen besonders harten Tag, wie gehst du damit um? Bist du eher der Typ Marathonläufer? Bist du der Typ, ich gehe 8 Stunden schwimmen? Oder sagst du, ich will dann einfach in dem Moment auch für mich alleine sein? Hakt das Thema thematisch dann aber irgendwie für mich ab? Und der nächste Tag ist komplett Reset und neu.
Ich denke über alle Möglichkeiten nach. Ich überlege, was hätte ich anders machen sollen. Analysiere das rauf und runter bis zu dem Punkt, wo es halt auch nicht gut ist. aber für mich, also ich versuche halt immer, daraus zu lernen.
Und du suchst auch in erster Linie bei dir, ne? Du suchst nicht bei anderen, du bist immer den höchsten Anspruch stellst du an dich selbst, oder?
Ja, definitiv. Und also ich versuche schon dann rauszufinden, was hätte ich anders machen können, warum ist das so, wie kann ich noch eine Lösung finden, wie kann man es drehen, was müsste passieren. Es gibt so ein ganz geiles Framework dafür, das nennt sich so 6 Fragen. Da stellt man die Fragestellung erstmal, das ist irgendwie Frage 1, beschreibt das Problem, bla bla bla. Und dann so, stell dir eine ideale Welt vor, was wäre das perfekte Outcome, schreibt man das nochmal hin. Und dann jetzt überlege, ohne Barrieren, welche Lösungsmöglichkeiten könnte es geben. So, jetzt muss man sich einfach mal nehmen, die Zeit, das durchzudenken und auf einmal können sich teilweise wieder Lösungswege ergeben. Aber selbst dann, also selbst wenn man es nicht lösen kann, also ich war oft genug an Situationen, wo ich dachte, okay, die Situation ist verloren, möchte ich trotzdem noch irgendwie was daraus lernen und für mich mitnehmen und verstehen, warum mich das beispielsweise jetzt so mitnimmt oder vielleicht nimmt es mich auch gar nicht mit, obwohl es eigentlich ein einschneidendes Erlebnis sein sollte, dann versuche ich das zu analysieren.
Ich wollte gerade sagen, wenn du auf dich selbst wettest, dann musst du auch dafür sorgen, dass du durch sowas nicht blockiert bist und schnell wieder ans Arbeiten kommst. Ne? Also wenn deine größte Wette die Wette auf dich selbst ist, kannst du dich ja nicht durch sowas wochenlang lahmlegen, sondern du musst mit solchen Sachen umgehen und du musst vor allem schnell damit umgehen. Ich sage unseren Leuten immer, es gibt hier 2 Wege. Der eine ist, kostet es Zeit oder kostet es Geld. Und ich will, dass wir auf dieser Grundlage die Entscheidung treffen.
Ich treffe trotzdem jeden Tag, keine Ahnung, 100 Entscheidungen weiterhin.
Genau, aber schnell.
Genau, ich hänge in meinem Kopf den Problem hinterher. Aber das dann, ich würde mal sagen, wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Bett liege, wenn ich Auto fahre, wenn ich dusche, wenn ich auf der Arbeit bin, ist wieder 100% Performance zurück auf die Rennstrecke und Bestzeiten fahren. Oder zumindest versuchen, Bestzeiten zu fahren.
Wir wollen ja, also wir machen den Podcast ja dafür, dass Menschen sich begeistern können für Unternehmertum, für Mittelstand, ne, auch für irgendwie, ich will Gas geben. Ich finde das irgendwie total witzig, dass man sowohl mit Deal-Seiten, Gutscheinseiten, mit ich kaufe Flugzeugmotoren ein und verkaufe die wieder in China weiter, für die verschiedensten Geschäftsmodelle. Hast du irgendetwas, was du so als Lifehack vielleicht auch mitgeben kannst, wo du sagst, das mache ich schon seit 10, 15, 20 Jahren, das macht mich schneller? Das macht mich besser. Das ist etwas, das kann ich eigentlich jedem empfehlen, weil es so eine Abkürzung, so eine Lebensabkürzung ist.
Das klingt so super obvious, aber ich glaube, die meisten Leute benutzen AI nicht genug.
Genau, also erzähl mal, wie du AI benutzt. Auch
Für alles. Ich lasse Verträge damit schreiben, ich lade Verträge da rein und lasse die analysieren. Verträge, die vorher 3.000 Euro beim Anwalt gekostet haben, kosten jetzt 600 Euro, weil ich den nur nochmal drüber gucken lasse. Man darf sich natürlich nicht blind darauf vertrauen lassen, aber das ist die Superpower. Und ich würde sagen,
das ist wirklich die Superpower, die dich hebelt, warum du vielleicht auch keinen Assistenten hast. Du sagst ernsthaft, auch auf dem Niveau, auf dem ich heute unterwegs bin, kann ich einem kostenlosen oder einem AI-Tool, was 9,90 Euro oder 19,90 Euro im Monat kostet, kann ich Dinge geben und das kommt in einer Qualität zurück, die für mich eine echte Bereicherung ist.
Das ist unglaublich. Alles. Übersetzung. Keine Ahnung, Verträge müssen fürs Finanzamt auf Deutsch übersetzt werden. Bumm, durchjagen. Man kann so viel damit machen und eigentlich, es gibt keine Fragestellung, die AI nicht lösen kann. Und ich glaube, viele Leute geben relativ schnell in Anführungszeichen auf, weil sie sich nicht genug damit beschäftigen, die Maschine erstmal zu füttern. Man muss auch hier der Maschine mehr Kontext geben. Was für einen Vertrag ist das? Welcher Rechtsraum? Was ist der Grund der Transaktion oder des Rechtsgeschäfts? Auf welche Details willst du im Speziellen achten? Da kommen komplett unterschiedliche Ergebnisse am Ende des Tages raus. Aber das ist eine wahnsinnige Basis, mit der man erstmal arbeiten kann. Oder auch, du hast ein Formular, wo du dich nicht so gut auskennst. Hochladen, erklär mir das mal. Was bedeutet das? Was bedeutet jenes? Du hast erstmal eine gute Basis. Das heißt nicht, dass man sich den Experten sparen kann. Danach musst du trotzdem noch mit dem Experten reden. Aber du bist schon mal 3, 4, 5 Schritte weiter und statt 10 Stunden Gespräch brauchst du vielleicht nur noch eine.
Also wir reden von Übersetzung, Zusammenfassung. Das sind wirklich Kernthemen, Vertragsdetailchecks, die du durchaus machen lässt.
Genau. Und ich finde, es klingt so basic, aber ich sehe aktuell die Leute es noch nicht genug nutzen, wo ich mir denke, das kannst du einfach um AI fragen. Du musst nicht mich fragen, musst du nicht irgendwen für anstellen, bezahlen. Das kannst du die AI fragen.
Neben dem Lifehack gab es in deinem Leben Filme, Bücher, Mentoren, wo auch nochmal, wo du sagst, das war so ein Wendepunkt, das war super inspirierend, das hat mir geholfen, auch mehr zu verstehen, wo du sagst, die würde ich schon nochmal hervorheben wollen.
Bei Büchern gibt es super viel, aber ich glaube, da gibt es auch massenhaft Zusammenfassungen. Ich finde, sowas ist immer motivierend. Ich finde es super wichtig zu bedenken, dass vieles davon Theorie ist und es muss nicht immer alles so genau sein, wie es in der Theorie ist. Viel wichtiger ist, dass es praktisch funktioniert. Das ist so meine persönliche Meinung, aber ich finde immer, wenn man sich so 1, 2 Sachen aus dem Buch rausziehen kann, dann ist das mega.
Denn eher so Autobiografien oder eher so die Kunst des Krieges? Also von der Richtung her, der
Bücher? Ja, eher so die Kunst des Krieges. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, das Buch von Elad Gil, ich weiß nicht, Scaling from 100 to 1000 oder 10.000 oder sowas. Mega viele geile Punkte, alles immer rausgeschrieben. Ich finde es immer schön, wenn sich Dinge wiederholen, die man so gemacht hat, aber man wusste nicht, wie man sie niederschreiben kann oder wie man das wirklich ausdrücken kann. Ich finde es generell sehr schwierig, Prozesse zu dokumentieren teilweise, wofür auch AI sehr gut sein kann, zumindest um eine Dingsbums, eine Grobfassung zu machen. Und teilweise ist das in Büchern einfach perfekt. So, das ist genau der Satz, den ich haben wollte. Und dann markiere ich ihn mir bei Kindle und danach gucke ich mir ihn wieder an.
Genau, du musst ihn dir einmal im Kopf markieren. So funktioniert ja, also das Studium für mich funktioniert. Erste Reihe, alles runterschreiben, Prüfung schreiben, Feierabend. Danach war auch wieder alles vergessen. Aber genau, du musst es ja einmal markiert haben.
Ja.
Und dann prägt es sich eigentlich ganz gut ein. Und Menschen irgendwie, wo du sagst, finde ich beeindruckend. Auch warum auch?
Also ich habe jetzt kein konkretes Vorbild, wo ich so sagen würde, ich eifer dem nach. Aber also ich finde es Wahnsinn, was Bill Gates eigentlich erreicht hat und gemacht hat. Und ich mag auch dieses Nerdtum sozusagen so ein bisschen, was er darstellt. Elon Musk, klar, auf jeden Fall. Meiner Meinung nach der Einstein unserer Zeit, auch wenn er jetzt aktuell irgendwie hart daran arbeitet, die meistgehasste Person der Welt zu werden und schwierige Dinge sagt, ist es, glaube ich, hat er wahrscheinlich viel für unsere Menschheit getan.
Aber schon alles so nerdy und out-of-the-box-Typen, oder?
Ja, ich mag es schon. Und das sind jetzt vielleicht so die ganz Großen. Im Studium, so mein Thermodynamik-Professor, der war auch immer richtig cool, der hat eigentlich wenig auf Thermodynamik gesetzt und mehr so versucht, seine politischen Einstellungen in die Studenten zu kriegen. Aber er hatte auch immer sehr spannende oder sehr coole Denkansätze, die mich auch sehr stark geprägt haben.
Sehr cool. Fabian, ich fand's mega.
Ah, super.
Also tausend Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Super beeindruckend, vor allem auch für die Zukunft quasi. Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, ob ihr da ankommt. Ja, Facebook für Shopping. Finde ich gut, ja, als jemand, der mit Facebook aufgewachsen ist, muss es ja auch gar nicht Insta für Shopping sein. Ja, wir kümmern uns jetzt mal um Facebook für Shopping. Und für euch, ja, auch vielen Dank an die Zuhörer und die Zuhörerinnen. Ihr könnt uns bei YouTube, bei allen Kanälen im Social-Media-Bereich natürlich liken, followen, da freuen wir uns sehr drüber. Ich freue mich schon auf die nächste Mittelstars-Folge und sage bis bald und auf Wiedersehen.